Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Die Uhr tickt, liebe BBL-Fans, und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game. Und zwar tickt die Uhr in Richtung BBL-Start. Es sind nur noch wenige Stunden, bis es losgeht mit dem Auftaktknaller Berlin gegen Hamburg. Und Robert, wir sind den Hörern noch Folge 3 von 3 von unserer BBL-Preview schuldig. Grüß dich erstmal.
Servus, Stucky. Ja, die sind wir schuldig und die werden wir jetzt liefern. Fehlen ja noch 4 Plätze in unserem Power-Ranking. Wer clever mitgezählt hat, weiß, um welche Teams es sich drehen wird. Ja, 4 haben wir noch. Aber bevor wir reingehen, Stucky, glaube ich, lass uns ein bisschen allgemein über die BBL sprechen. Man hatte ja diese Vision 2020, beste Liga Europas. Jetzt haben wir 2022, wir haben Corona so, ja, halb hinter uns. Ich hoffe, der Winter wirft uns hier nicht noch weiter zurück wieder. Also ja, viele Fragen, die einfach offen sind vor dieser BBL-Saison.
So sieht's aus. Wir waren für euch natürlich auch mit dabei in der BBL-Pressekonferenz und haben da ein paar Stimmen mitgenommen, auch von Liga-Vertretern. Da wollen wir jetzt natürlich zuerst mal ein bisschen darauf eingehen, denn in dieser Saison gibt's einen neuen Rekord in der Easy Credit BBL. Es spielen 10 Leute, beziehungsweise 10 Leute, sage ich schon, 10 Clubs partizipieren am internationalen Geschäft. Bei Göttingen ist noch nicht 100% klar, ob sie dann auch in der Regular Season antreten dürfen im Europe Cup. Die stecken gerade mitten in der Qualifikation, haben da die erste Hürde schon genommen, haben da ihr Viertelfinale gewonnen. Da gibt es also noch 2 Spiele, die es zu gewinnen gibt. Und da wurde der Ligachef gefragt, der Ligapräsident gefragt, Alexander Reil, was er denn davon hält oder wie man das aus Ligasicht sieht, dass denn 10 Clubs mit dabei sind. Und da hören wir einfach mal rein.
Ich würde zumindest mal sagen, dass es zeigt, dass wir viel Arbeit in den letzten Jahren in die Entwicklung gesteckt haben und dass es sich auch lohnt, dies getan zu haben. Das ist ein großer Aufwand. Das sorgt natürlich am Anfang auch immer dafür, dass man zunächst einmal überlegt, sind wir in der Lage, diesen Aufwand auch betreiben zu können. Aber wenn man dann belohnt wird, wie beispielsweise ein Ergebnis jetzt einer Nationalmannschaft, und die Spieler stammen ja alle aus Programmen der Bundesligisten, aber auch durch die Teilnahme an internationalen Clubwettbewerben, dann macht uns das natürlich schon auch, wie soll ich sagen, sehr froh. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch in einem Entwicklungsprozess. Wir sind noch nicht da angelangt, wo wir hinwollen. Wir wollen uns sukzessive weiterentwickeln. Aber der Weg, auf dem wir sind, der ist gut und den wollen wir weiter auch erfolgreich bestreiten.
Also der Weg ist gut, auf dem sich die Liga befindet. Wenn wir das mal von der sportlichen Perspektive her sehen, Robert, es sind, man muss schon fast sagen, mal wieder über 50% der Spieler ausgetauscht worden. Also Identifikationspotenzial geht da eher so ein bisschen runter, was aber in den letzten Jahren schon immer so war in der BBL. Wie siehst du denn sportlich die BBL aktuell? So vielleicht auch im europäischen Vergleich. Ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen, das weiß ich auch. In was für Zahlen macht man das fest? Aber ganz allgemein.
Ja, ich glaube, du sagst es. Es ist nicht explizit messbar, wie gut die BBL jetzt ist. Klar, wir haben 10 Teams gegebenenfalls im europäischen Wettbewerb. 4 vielleicht im FIBA Europe Cup, der ja vom Level her als der am niedrigsten einzuschätzende ist. Aber ich sehe die deutschen Mannschaften zum Beispiel im FIBA Europe Cup nicht chancenlos, das Ding auch zu gewinnen. Also alle, die da teilnehmen, denke ich, können da schon Ambitionen haben in Richtung auch tiefe Runs in diesem Wettbewerb zu haben. Ansonsten glaube ich, die Liga liegt hinter Spanien, hinter der ACB, das ist klar. Aber vor allen anderen europäischen Ligen, glaube ich, braucht sich die BBL nicht zu verstecken. Nehmen wir Italien, Frankreich, Türkei, die großen europäischen Ligen. Ja, wir haben in Italien Milano, wir haben Virtus Bologna als Top-Teams. Wir haben in der Türkei natürlich Fener und Efes als Euroleague-Top-Teams. Die sind in der Spitze vielleicht über den deutschen Teams anzusiedeln, auch über der BBL anzusiedeln. Aber in der Breite der Liga, glaube ich, muss man sich dort vor keiner weiteren Nation verstecken.
Ja, ich habe neulich eine Statistik gesehen, weiß jetzt auch nicht genau, auf welchem Ranking die beruht hat, auf welcher Einstufung die beruht hat, aber da war Deutschland hinter Spanien, Italien, Frankreich, Türkei auf Platz 5. Wie gesagt, da waren die Parameter nicht ganz klar, aber in diesen Gefilden bewegt sich die BBL auf jeden Fall aktuell. Viele von den Ligen und vor allem von den Mannschaften, die du angesprochen hast, verfügen über deutlich höhere Etats, als es die deutschen Teams tun. Auch das ist natürlich Teil der Wahrheit, auch weil in anderen Ländern mit anderen Steuersystemen anders umgegangen wird. Da sind wir Deutschen, glaube ich, was das Steuern eintreiben angeht, absolutes Vorbild, auch im Basketball, was natürlich den Etat der Mannschaften wieder so ein bisschen kleiner macht. Trotzdem sieht es aber allgemein in der Liga ganz gut aus, was so die Etats angeht. Gerade durch Corona gab es da ja deutliche Einschränkungen, auch was die Zuschauerzahlen anging. Dadurch natürlich auch, was die Einnahmen der Clubs anging und so weiter und so fort. Und da hat Dr. Stefan Holz, der Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, mal einen Überblick über die Zahlen gegeben und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
So vor Corona haben die 18 Clubs so 130, knapp über 130 Millionen Umsatz oder Budget erwirtschaftet. Das ist jedes Jahr gestiegen. Also die BBL hat ja ein gesundes organisches Wachstum hinter sich. Wir würden jetzt, gäbe es diese Einschläge nicht, würden die Clubs sicherlich bei 140, 150 Millionen liegen. Wir hatten dann in der ersten Corona-Saison 110, sind auf 110 Millionen runtergefahren. Da waren 25 Millionen Corona-Staatshilfe dabei, also schon echt eine relevante Hilfe, weil logischerweise wir hatten in 2021 praktisch keinen Zuschauer, ne? Also zero, ganz am Ende ein paar. Und das wurde über Staatshilfen ja kompensiert. Wir sind jetzt wieder in dieser Saison im Plan der Lizenzierung, werden die Clubs bei 120, 125 Millionen vielleicht rauslaufen, ohne Staatshilfen, wie es momentan aussieht. Natürlich müssen wir sehen, was mit Zuschauern ist. Also Zuschauer sind nach wie vor etwas zögerlich und wie gesagt, Maske wäre jetzt nicht hilfreich. Aber wir sind schon wieder auf on track, ja. Also wir sind wieder auf dem Wachstumspfad zurückgekehrt, haben noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau und nicht das sozusagen hypothetische ohne Corona-Niveau. Aber wir sind da wieder auf dem Weg zurück, definitiv.
Also finanziell scheint es um die Liga und vor allem die Clubs in der Liga gut zu stehen. Die Liga besteht ja aus den Clubs, von daher ist das eine das andere. Das sind eigentlich gute Nachrichten, denke ich mal.
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten und das knüpft eben genau an das an, was ich vorher gemeint habe, Stacki. Wir brauchen einfach diesen Winter jetzt möglichst mit Zuschauern in der Halle, mit möglichst viel Normalität, damit sich die Clubs auch eben weiter so gut entwickeln, wie sie es in der Vor-Corona-Zeit getan haben. Ich glaube, Geisterspiele möchte keiner mehr sehen oder auch so halb gefüllte Hallen, wenn da die Plätze im Schachbrettmuster besetzt sind. Das war jetzt wirklich genug und ich hoffe wirklich, dass wir da gut durch die Saison kommen. Ich glaube, auch das wird eines der obersten Ziele aller Clubs sein.
Ja, da sind die Daumen gedrückt, gebe ich dir absolut recht. Es war natürlich dann auch Thema in dieser Pressekonferenz, dass die Zuschauerzahlen sich nach Corona nicht wirklich erholt haben. An manchen Standorten natürlich, da war es proppevoll, beispielsweise in Bonn, die da immer wieder die Hütte komplett voll gemacht haben. In anderen Standorten, das hatten wir ja auch schon hier im Podcast mehrfach thematisiert, beispielsweise in Ludwigsburg, wo wirklich viele Zuschauer weggeblieben sind. Also muss man auch darauf setzen, dass es dann da nachhaltig wieder in die richtige Richtung geht. Da ist natürlich zuträglich, dass Corona zum einen nicht wieder so zuschlägt und zum anderen, dass da natürlich die Clubs auch weiterhin attraktiven Basketball bieten. Über diesen attraktiven Basketball wollen wir gleich mehr sprechen. Wir haben noch die vier Top-Teams für euch, die wir natürlich ausführlich besprechen, auch mit einem Gast. Das dürfen wir hier an der Stelle schon mal verraten. Wird sehr interessant sein zu sehen, was uns da aus Oldenburg von vor Ort berichtet wird. Aber eine Stimme möchte ich euch nochmal präsentieren, denn das war wirklich eine spannende Geschichte. Und zwar gibt es da einen Einblick aus Rostock und den fand ich deswegen so interessant, weil die Rostocker nicht irgendein Aufsteiger sein wollen, sondern die wollen zur Stärke dieser Liga langfristig beitragen. Da hören wir jetzt mal rein.
Warum reicht es auf jeden Fall? So anmaßend sind wir nicht. Das können wir auch Stand heute nicht sagen. Wir hoffen natürlich, dass es reicht. Und Wir haben uns, als wir die letzte Saison unser großes Ziel, diesen Aufstieg in die BBL, erreicht hatten, hatten wir alle Möglichkeiten. Wir hatten relativ eine Vertragssituation, wo wir wenig Vertragsbindungen hatten an die bestehenden Spieler und saßen mit dem Coaching-Staff zusammen und haben uns bewusst für einen Weg entschieden mit vielen Spielern aus dem letzten Jahr, weil wir davon überzeugt sind, dass die alle noch, wie sagt man so schön, Upside haben, dass sie sich noch diesen Entwicklungsschritt mitmachen können. Und haben uns gezielt verstärkt und gehen so voller Elan in unser erstes Jahr Bundesliga. Es ist aus meiner Sicht heraus auch eine tolle Halle, die wir mitbringen in diese Liga. Und ich glaube, dass am Ende hier ein Standort sein wird, der bereit ist, auch sich weiterzuentwickeln, die Standards perspektivisch anzuheben und die Bundesliga einfach und Basketball im Allgemeinen zu pushen. Und da werden wir alles geben. Hier sind so viele Leute mit Herzblut dabei. Das kann nur gut werden.
Das war also Jens Hakanowitz, der sportliche Leiter der Rostock Seawolves. Und ich finde, das ist nicht eine Kampfansage, sondern das ist eher wir kommen in die Liga und wir wollen da direkt an diesem Tau mitziehen, dass es da weiterhin bergauf geht. Wie interpretierst du die Aussage?
Ja, einerseits das und andererseits einfach ganz viel Optimismus und Zuversicht auch am Standort Rostock. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der den Standort auch in der Pro A schon ausgezeichnet hat. Diese Zuversicht, hey, Basketball ist geil, Basketball funktioniert bei uns in der Stadt, die Leute fahren da drauf ab, die kommen in die Halle. Und das werden sie jetzt auch in der BBL zeigen. Und ich glaube, Rostock wird mit diesem Gesamtpaket, was sie mitbringen, wirklich eine Bereicherung für die Liga sein.
Ja, hoffentlich dann schlussendlich auch sportlich, dass sie drinbleiben. Es wäre dem Standort wirklich zu wünschen. Das mal noch dazu. Rostock ist übrigens einer der größten Basketballvereine, den wir haben, übrigens in ganz Deutschland mit über 2000 Mitgliedern. Da kommt also eine Wucht aus dem Norden, die hoffentlich in der Liga sich dann auch sportlich etablieren kann. Und diese Liga am Schluss dann auch weiterbringen kann. Zu so einer Liga gehören ja immer die Top-Teams, die auch als Zugpferde funktionieren. Und auch da wollen wir natürlich jetzt drüber sprechen. Unsere Top 2, ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, wer das ist. Dazu werden wir später kommen, haben aber auch da jeweils noch interessante Stimmen von Marco Pesic und Marco Baldi. Das mal als kleiner Spoiler, wollen jetzt aber erstmal über Platz 4 in unserem Power-Ranking sprechen. Robert, für alle, die das Power-Ranking zum ersten Mal jetzt bei uns hören in dieser dritten Folge, kannst du nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wie ist das Power-Ranking entstanden und warum machen wir das?
Ja, wir machen das eben, um euch auf die BBL-Saison vorzubereiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben dazu die ganze BIC-Redaktion eben befragt, nach dem jeweils gültigen Power Ranking für jeden einzelnen Redakteur, haben dann daraus aus den einzelnen Positionen die Mittelwerte gebildet und anhand dieser Mittelwerte die 18 Teams gerankt. Das Team quasi, das den höchsten Tabellenplatz immer hat, also höchstens im Sinne an 1, kommt eben auf die 1. Das Team mit dem niedrigsten Tabellenplatz im Durchschnitt kommt auf die 18. Und so haben wir uns bisher ja durchgepflügt von Platz 18 nach Platz 5, nachzuhören in den ersten beiden Podcast-Folgen zur BBL-Vorschau. Ja, und jetzt sind noch 4 Teams übrig für die Plätze 4, 3, 2 und 1.
Und mit diesem 4. steigen wir direkt ein mit den EWE Baskets Oldenburg. Robert, das war eine Saison in der letzten Spielzeit. Ich glaube, die EWE Baskets versuchen, die so schnell wie möglich irgendwie aus dem Gedächtnis zu streichen. Auch die Fans alle.
Ja, das glaube ich, muss man aus dem Gedächtnis streichen. Das war wirklich eine verkorkste Saison, die dann unter Ingo Freier doch noch ordentlich zu Ende gebracht wurde, im sicheren Hafen BBL, würde ich es mal nennen. Jetzt hat man einiges umgekrempelt. Trainerstab neu aufgestellt. Pedro Calles ist da aus Hamburg. Bryce Taylor, BBL-Legende, ist Co-Trainer in Oldenburg. Der Kader total auf links gedreht. Es sind kaum noch Spieler übrig. Es sind insgesamt 3 oder 4 an der Zahl, Stucky. 4 Stück mit Adam Pjanic, Bennett Hund, TJ Holyfield und, wen habe ich vergessen, Norris Akpakoko. Genau. 4 Spieler sind noch da, der Rest komplett ausgetauscht. Ich glaube, es gibt neuen Optimismus, neue Aufbruchsstimmung in Oldenburg nach so einer langen Ära mit Mladen Dijanić. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum Oldenburg von vielen Big-Redakteuren eben als Top-4-Team eingestuft wurde.
Ja, bin ich sehr gespannt, ob es dafür reichen kann. Bei Pedro Caiz haben wir ja im vergangenen Jahr bei den Hamburgern eine Ganzfeld-Defense häufig gesehen, mit viel Kontakt, sehr hart, auch Offball, harte Defense. So haben sie es geschafft, jeden sechsten Angriff des Gegners in einen Turnover umzumünzen, was also ein ziemlich guter Wert ist. Und dazu in der Offensive ihr Spiel mit sehr vielen Dreiern geprägt. Eine der Mannschaften, die am häufigsten außerhalb der Dreierlinie draufgeschossen hat, 32 Mal pro Partie. Die Frage ist nur, Pedro Caiz, bringt er diesen Spielstil auch mit nach Oldenburg oder wird er sich dort etwas anderes zusammenbasteln? Das ist die große Frage. Den Kader haben wir gerade schon mal ganz kurz angerissen. Caiz in Oldenburg sicherlich mit sehr viel mehr Etat, als er es in Hamburg oder in Vechta hatte. Und was er daraus gemacht hat, das wollen wir jetzt mal from the inside hören quasi. Also aus der Mannschaft heraus, denn wir haben jetzt bei uns im Gespräch Bennett Hund. Und den wollen wir natürlich fragen, was ist denn anders im Gegensatz zum vergangenen Jahr schon in dieser Saison in der Vorbereitung gelaufen und so weiter und so fort. Also, ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal an. Hier ist Bennett Hund.
Hallo?
Big Post Game, hier sind Stacke und Robert. Grüß dich, Bennett.
Hey.
Hey, servus, geht's? Bennett. Grüß dich.
Ja, uns geht's, danke, sehr gut. Wir freuen uns auf die Saison. Wie läuft's bei dir?
Ja, alles gut soweit. Ich freue mich genauso auf die Saison. Preseason ist jetzt vorbei und jetzt können wir starten.
Sehr gut, dann sitzen wir auf jeden Fall schon mal in einem Boot. Bennett, du hast, lass uns mal noch vor der BBL anfangen, die EM sicherlich verfolgt. Du warst ja selbst auch Teil der Nationalmannschaft in den Nationalmannschaftsfenstern immer wieder. Wo hast du es geguckt und hast du es vielleicht nochmal ein bisschen intensiver verfolgt wie andere, die nicht so nah an der Nationalmannschaft dran waren?
Ja, ich habe die EM, aber natürlich auch besonders die Spiele von den Deutschen sehr intensiv verfolgt. Zu Hause meistens vorm Fernseher. Manchmal auch erst im Real Life, weil wir Training oder auch manchmal Spiele hatten. Konnte ich leider nicht live gucken, aber ich habe meistens dann die Spiele dann danach nochmal angeschaut. Und zwar war ein wilder Ritt. Also eine sehr, sehr starke Leistung von den Deutschen und generell, glaube ich, auch sehr, sehr viele coole, spannende Spieler, die wir da erleben konnten und schauen konnten. Und ich freue mich natürlich für die Jungs, dass sie da eine Medaille geholt haben. Bronze mehr als verdient, würde ich sagen. Ich glaube, es wäre sogar vielleicht das Finale drin gewesen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung von den Jungs. Ich gönne denen das alle. Mit den meisten habe ich ja schon zusammen gespielt. Und ja, also das Team war super zusammengestellt und ich glaube, die haben sich alle sehr, sehr gut verstanden. Und in den Fenstern davor hat man das auch mitbekommen, dass die Atmosphäre und Teamchemie bei den Deutschen oder bei uns einfach gestimmt hat. Und das braucht man in so einem langen Turnier, um am Ende eine Medaille zu holen.
Denkst du, dieser Schwung, diese Euphorie der EM lässt sich jetzt auch in die BBL irgendwie mitnehmen oder denkst du, ja, dieser Vereinsbasketball ist dann doch mal ein anderer Schuh?
Ich hoffe es. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich habe bisher nur positive Sachen über die EM, auch von anderen Leuten gehört, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Basketball zu tun haben. Also die wurden auf jeden Fall begeistert vom Basketball, der gespielt wurde in Köln und Berlin. Und ja, deshalb ist, glaube ich, ein ganz gutes Timing, dass jetzt auch die BBL-Saison losgeht und jetzt nicht irgendwie noch einen Monat oder zwei Monate Pause dazwischen sind, sodass man es eigentlich schaffen sollte, diese Euphorie auch in die BBL zu übertragen.
Ja, 10 Tage sind nur dazwischen. Heute ist der Saisonstart, also es wäre auf jeden Fall möglich, das über 10 Tage zu transportieren. Ich hoffe es auch sehr. Wir haben auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, so auch aus bekannten Kreisen, die sonst nicht so viel mit dem Basketball zu tun hatten. Euphorie ist ein gutes Stichwort, wenn wir über euch in Oldenburg sprechen. Ihr hattet ein sehr schwieriges vergangenes Jahr. Jetzt hat man so als objektiver Beobachter ein bisschen das Gefühl, dass da auch so eine Euphorie wieder entstanden ist. Wie nehmt ihr das als Mannschaft wahr? Wie nimmst du das als Spieler wahr?
Definitiv. Sowohl bei den Fans als auch im Club generell herrscht eine sehr, sehr gute Stimmung und alle sind sehr aufgeregt und freuen sich auf die neue Saison. Ich glaube, das, was letzte Saison passiert ist und wie wir da abgeschnitten haben, das will keiner in Oldenburg hier nochmal haben. Und da glaube ich, das motiviert uns auch als Spieler, da jetzt Vollgas zu geben und das zu verhindern. Und ja, deshalb, Stimmung ist sehr, sehr gut bei uns im Team auch. Wir haben eine sehr, sehr gute Teamchemie, glaube ich. Da arbeiten wir auch täglich dran, dass wir als Spieler uns näher kennenlernen und auf dem Feld sowie abseits des Felds zusammenwachsen, weil wir sind ja schon jetzt alle neu zusammengestellt. Auch das Trainerteam ist neu zusammengestellt. Deshalb ist jetzt da eine sehr, sehr spannende Phase und wir arbeiten jeden Tag daran, einen Schritt nach vorne zu gehen und ein bisschen besser zu werden und gut in die Saison zu starten.
Du hast angesprochen, fast alles neu. 4 Spieler sind ja geblieben, der Rest neu verpflichtet, Trainerteam neu verpflichtet. Fangen wir mal bei den Coaches an. Pedro Calles, neu jetzt in Oldenburg, gekommen aus Hamburg. Wie ist dein Eindruck von ihm? Was zeichnet ihn aus? Welchen Basketball will er bei euch spielen lassen?
Ja, also ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck von Pedro. Er ist ein sehr, sehr guter Coach, der glaube ich, sehr, sehr viel Wissen hat, auch schon viel Erfahrung jetzt in der BBL hat und einen besonderen, aggressiven, schnellen Spielstil hat. Und das ist so ein bisschen daran, woran wir jetzt die letzten Wochen gearbeitet haben. Aggressiv zu verteidigen, schnell zu spielen, zusammenzuspielen, den Ball laufen zu lassen. Und ich glaube, ihm ist ganz wichtig, dass die Art, wie wir spielen, erstmal stimmt, bevor dann die Ergebnisse kommen. Also er will halt, dass wir den Fans immer eine kämpferische Leistung zeigen, dass wir immer 110% auf dem Feld geben. Und wenn das stimmt, dann werden auch die Ergebnisse folgen. Aber das ist so ein bisschen die Priorität von ihm und auch unsere Identität als Team, dass wir ein Kämpferteam sind, das schnell und aggressiv spielt.
Das finde ich ja sehr interessant, weil in der vergangenen Saison, gerade zu Saisonbeginn, hat man das ab und zu mal vermisst. Man hat so dieses Mannschafts-Fighting-Spirit, den hat man nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den teamintern irgendwie hattet oder nur im Training, aber wenn man so als Zuschauer zugeschaut hat, hat man das oft vermisst. Ist das sowas, wo ihr auch analysiert habt, was in der vergangenen Saison nicht so gut lief? Oder kommt das jetzt rein von Pedro, der das halt mitbringt aus seinem Spielstil, den er schon in Hamburg praktiziert hat?
Also ich glaube, beide Punkte sind erstmal richtig. Letztes Jahr war das durchaus so, dass wir in vielen Spielen dann irgendwie auseinandergebrochen sind, ein bisschen aufgegeben haben uns selbst und dann verkrampft und ohne Selbstvertrauen gespielt haben. Weil ich glaube, diese Einstellung kommt schon eher von Pedro. So wie er als Trainer und er als Typ ist und tickt, dass er das immer von seinem Team erwartet, egal ob er jetzt Trainer bei Hamburg, Oldenburg oder Fechter ist. Ich glaube, das ist einfach so seine Spielphilosophie. Und ich glaube, die passt aber sehr gut jetzt zu Oldenburg und auch zu der Situation nach letzter Saison. Weil ich glaube, genau das wollen unsere Fans sehen, dass wir uns wieder richtig reinhängen und mit allem, ja, alles geben. Und das merkt man auch, dass darauf freuen sich die Fans, so ein Team wieder zu sehen.
Bennett, lass uns einen Blick in den Kader werfen. Ihr habt ja viele Akteure, die BBL bekannt sind. Dwayne Russell ist zurück, Owen Klaassen spielt jetzt für Oldenburg, TJ Holyfield habt ihr behalten. Aber da gibt's mit Maceo Teague und Trey Drexel 2 Spieler, die neu in der Liga sind. Kannst du uns kurz erklären, was sind das für Typen, was können die, was können wir von denen erwarten?
Also Trey und Maceo sind sehr, sehr coole Typen erstmal. Also die passen sehr gut ins Team, sind zwei tolle Charaktere, die den Teamerfolg über den individuellen Erfolg stellen, jeden Tag sehr, sehr hart arbeiten und es macht Spaß, mit denen auf dem Feld zu stehen und in der Halle jeden Tag zu stehen. Und dann sind es natürlich auch zwei sehr, sehr talentierte Basketballer. Also fangen wir mal bei Trey an, der ja auch schon Erfahrung in Europa gesammelt hat in den letzten Jahren. Also Europa ist kein Neuland für ihn im Vergleich zu Maceo. Trey ist jemand, der sehr, sehr vielseitig spielen kann. Der hat einen sehr guten Wurf, also kann auch Screens rauskommen und direkt werfen. Der braucht nur halben Meter Abstand und das reicht für ihn, um den Ball loszulassen. Maceo ist jemand, der neu in Europa ist, also ist jetzt das erste Mal, dass er in Europa ist. kleinen Kulturschock am Anfang gehabt, natürlich, weil alles neu war, aber der auch jemand, der sehr, sehr offen ist für alles und sehr, sehr lernbereit. Und das wird ihm helfen, eine sehr erfolgreiche Saison zu spielen, weil Basketball spielen kann er und sehr talentiert ist er. Ein harter Arbeiter, der ja so ein bisschen von allem was mitbringt. Also es ist ein Combo-Guard, der von außen gefährlich ist, der aber auch Pick-and-Roll spielen kann und zum Korb ziehen kann. Also ich glaube, da haben wir auf den Flügelpositionen mit den beiden. Dazu kommt noch ein Kenny Ogbe, Max Di Leo auf den Guards. Also da glaube ich, haben wir eine ganz spannende Mischung.
Ja, ihr seid bei uns auf Rang 4 gelistet im Big Power Ranking, also als aktuell viertbeste Mannschaft, wie wir euch so einschätzen. Würdest du da mitgehen mit der Einschätzung?
Also es freut mich erstmal, dass wir da oben dabei sind. Ich würde mich jetzt nicht auf eine bestimmte Platzierung festnageln lassen, weil ich ja auch die anderen Teams noch nicht so wirklich kenne. Bei uns liegt die Priorität erstmal, eine gute Teamkultur zu schaffen, eine gute Teamchemie und eine richtige Identität zu schaffen und von Tag zu Tag besser zu werden. Und wir wollen ein Team sein, das erst zum Ende der Saison hin den besten Basketball spielt, den man spielen kann. Also das bedeutet, dass wir sozusagen während der Saison auch noch besser werden und das ein langer Prozess ist. Ich glaube, wir wollen sehr anspruchsvollen Basketball spielen. Das braucht natürlich auch Zeit und daran arbeiten wir. Natürlich gehen wir in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, wie gut wir im Vergleich zu den 17 anderen Teams momentan sind. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber wir sind natürlich sehr ambitioniert und wollen jedes Spiel gewinnen und wollen jedes Spiel besser werden vor allem.
So geht uns ja auch. Wir versuchen ja auch nur, irgendwie die Fakten zusammenzutragen und dann so ein Ranking zu erstellen. Was jetzt aber aufgefallen ist, waren eure letzten beiden Preseason-Spiele gegen Bonn, die doch relativ hoch verloren gingen. Wurde da viel ausprobiert oder waren das Betriebsunfälle? Seid ihr ready für den Saisonstart?
ja, es waren natürlich zwei Niederlagen, die ziemlich hoch waren. Das haben wir uns auch anders vorgestellt. Man muss aber erstmal, oder ich kann erstmal sagen, dass Bonn sehr, sehr stark ist. Also gut zusammengestelltes Team, die schon, glaube ich, ein bisschen weiter sind als wir in der jetzigen Saisonphase, in der jetzigen Entwicklung, die schon die auch sehr viele Spieler noch von letzter Saison gehalten haben, die neue Spieler dazu bekommen haben, wie zum Beispiel Seba Herrera, der ja auch das System von Isalo kennt. Deshalb funktioniert das Teamspiel bei denen schon ganz schön gut. Da sind wir noch nicht so weit, weil wir auch einfach neu zusammengewürfelt sind und die sind schon mit ihrer Entwicklung schon einen Schritt voraus. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt bereit sind für die Saison und wir alle Bock haben und dass die Ergebnisse dann auch anders aussehen werden.
Lass uns ein bisschen über dich und deine Leistungen in den letzten Jahren sprechen und was wir von dir erwarten können oder was du vielleicht auch selbst von dir erwartest. Du hattest jetzt in der vergangenen Saison auch keine ganz leichte Spielzeit mit 15,5 Minuten, die wenigsten Minuten in den letzten dreieinhalb Jahren BBL absolviert. Schwierige Mannschaftsverhältnisse haben wir schon geklärt. Als Point Guard ist es dann natürlich immer extrem schwer, bei so einer auseinanderbrechenden Mannschaft irgendwie nochmal versuchen, an allen Mannschaftsteilen festzuhalten, um das Ding zusammenzuzurren. Wo sehen wir dich in der kommenden Saison? Was erwartest du von dir? Was erwartest du vom neuen Coach? Was hat er dir mit auf den Weg gegeben?
Ja, ich bin natürlich hochmotiviert nach der letzten Saison, die weder fürs Team noch für mich persönlich sehr erfolgreich gelaufen ist, das Ganze besser zu machen und einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich glaube, in dem Spielsystem von Pedro Calles kann ich mich sehr wohl fühlen, aber fühle ich mich sehr wohl, weil es ein aggressiver, schneller Spielstil ist, wo der Point Guard auch viele Pick and Rolls spielt. Ich glaube, da kann ich zeigen, was ich kann, indem ich das Team mehr da anführe, der Point Guard auf dem Feld bin und mit Pick and Roll Situationen die anderen Spieler in Szene setzen kann und da aggressiv sein kann, und das werde ich auch versuchen zu machen. Ich werde das Spiel leiten zusammen mit Dwayne Russell. Wir beide sind da auf der Eins und hoffentlich können wir das Ganze möglichst erfolgreich, deutlich erfolgreicher als letzte Saison machen. Das heißt, ich bin hoch motiviert, freue mich auf die neue Saison und glaube, das kann sehr gut werden.
Auch ein spannendes Tandem da, zwei undersized Point Guards, die sich jetzt, sag ich mal, vom Äußerlichen her gar nicht so krass unterscheiden. Ist aber so ein allgemeiner Trend in der BBL, der dahin geht, dass mit kleinen Point Guards gespielt werden, schneller Basketballstil, aggressiver Basketballstil. Also da geht Oldenburg genau auch mit rein in diese Kerbe, oder?
Ja, genau. Das freut mich natürlich als sehr kleiner Point Guard, dass momentan so ein kleiner Trend ist, auf den Einser-Positionen eher kleinere Spieler zu verpflichten. Da kann man ja wirklich viele Teams durchgehen, die jetzt kleine Point Guards verpflichtet haben. Deshalb, ja, glaube ich, passe ich da auch ganz gut rein in die momentane Phase und freue mich, dass auf kleine Spieler momentan gesetzt wird.
Ja, wir werden uns anschauen. Bennett, Sonntag geht's für euch los in Crailsheim. Rückkehr für Dwayne Russell. Wird sehr, sehr spannend, gleich ein Auswärtsspiel gegen den Gegner, der auch Ambitionen hat in Richtung Playoffs. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für die Saison mit Oldenburg, auf dass Dankeschön. Es besser wird als vergangene Spielzeit.
Auf jeden Fall, das habe ich auch.
Super, danke für deine Zeit, Bennett, und viel Erfolg für die Saison.
Danke euch.
Bis dann, ciao. Ciao,
danke.
So, Robert, jetzt haben wir also Oldenburg abgehakt. Damit würde ich sagen, wir gehen über zu Platz 3 auf unserer Rangliste, in unserem Power-Ranking, in unserem aktuellen. Und da haben die Big-Redakteure und Redakteurinnen die Telekom Baskets Bonn stehen. Jahr 2 von Thomas Isalo, was erwartest du?
Ich erwarte wieder eine gute Saison von den Telekom Baskets. Einfach weil das eine gute Mannschaft ist, die sie da wieder hingestellt haben. Man hat Schlüsselspieler gehalten. Denke da vor allem an Carsten Tada, Tyson Ward, Mike Kessens, Leon Kratzer. Das sind Stützen der Mannschaft. Und man hat eben ganz gezielt nachgebessert, beziehungsweise reagiert auf Abgänge. Nachbessern ist vielleicht das falsche Wort. Parker Jackson Cartwright war einfach nicht zu holen, ist nach Asvel gewechselt in die Euroleague. Man hat ihn adäquat ersetzt mit TJ Shorts, der die letzten Jahre ja auch immer an der Grenze zum MVP gespielt hat. Man hat Seba Herrera aus Oldenburg geholt, zurück zu Thomas Isalo. Und wenn Thomas Isalo ihn auch wieder ein bisschen besser in die Spur bringt, vielleicht in die Form vergangener Crailsheimer Tage, dann hat Bonn wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft beieinander.
Ja, welchen Faktor siehst du in der Doppelbelastung? Die Bonner vergangene Saison ja wegen der Saison zuvor, also aus jetziger Sicht der vorletzten Saison, nicht im internationalen Wettbewerb unterwegs gewesen. In 21/22 konnten deswegen immer aus dem Vollen schöpfen, 34 Spieltage jeweils fast immer ausgeruht reingehen in die Spiele. Das wird sich jetzt ändern.
Das wird sich ändern. Da wird Thomas Isalo auch Anpassungen, glaube ich, vornehmen müssen. Dieser High-Intensity-Basketball, den kannst du nicht alle 2-3 Tage über 40 Minuten spielen. Und da, glaube ich, besteht die größte Herausforderung für die Bonner in dieser Saison, das irgendwie zu managen. Vielleicht in der BBL auch die Spiele zu gewinnen, wenn ich nicht mit diesem volle Pulle Basketball agieren muss, sondern dann vielleicht meine individuelle Qualität mehr nutzen muss, die Breite des Kaders nutzen muss. Der Kader ist breit aufgestellt. Also da, glaube ich, ist eine Herausforderung für die Bonner. Ich glaube aber auch, dass sie diese Herausforderungen durchaus in der Lage sind zu meistern.
Ja, auch da übrigens spannend, in der BBL-Pressekonferenz hatte auch Marco Baldi nochmal daran erinnert, dass es nicht unbedingt von Nachteil sein muss, früh viele Spiele zu haben durch die internationalen Wettbewerbe, sondern dass das absolut auch ein Vorteil sein kann, weil man eben nicht so viel trainiert, sondern mehr spielt, es muss schneller klicken. Und diese Spiele in der Basketball Champions League könnten den Bonnern auch auf ein anderes Level helfen. Dass das nicht unbedingt im Gegenüber steht mit High-Intensity Basketball, hat man übrigens auch bei den MHP-Riesen gesehen, die es letztes Jahr mit ihrem Basketball sowohl in die Basketball Champions League Halbfinals geschafft hat, als auch in der Liga bis ins Halbfinale gekommen ist. Also von daher muss man da schon sagen, dass sich das gegenseitig nicht unbedingt ausschließt. Ich finde ganz interessant bei den Bonnern, dass sie auch bei den Neuzugängen jetzt wieder darauf geachtet haben, dass diese Spieler Rebound stark sind, dass diese Spieler gerade offensiv einen Output liefern können. Natürlich als allererstes TJ Shorts, der ja letzte Saison bei den Hakro Merlins da gewütet hat im positiven Sinne, was die Offensive anging. Aber auch bei ganz anderen Spielern. Wen siehst du denn neben TJ Shorts, der da den einen oder anderen ersetzen kann? Beispielsweise einen Javonte Hawkins oder einen Justin Gorham?
Ja, ich glaube, man hat da schon gezielt eben auf die Kaderstruktur geachtet, dass man das ähnlich baut wie letzte Saison. Man hat Colin Malcolm geholt, eben auch ein athletischer Forward. Könnt ihr mir vorstellen, dass der so ein bisschen reinrutscht in die Rolle eines Javonte Hawkins. Dann hat man Dion Williams als potenziellen Starter, gegebenenfalls auf der 4. Wird sich zeigen, ob er starten wird, oder der Neuseeländer Finn Delaney. Beides auch gute Spieler, beide stark im Rebounding. Du hast es angesprochen, die Bonner werden vermutlich viele Dreier werfen. Sie haben auch einen guten Schützen mit Herrera dazugekommen. Jeremy Morgan, den haben wir vorher ja vergessen bei den Vertragsverlängerungen, auch ein super Schütze. Und ich glaube, dass diese Chemie aus TJ Shorts, der durch seine Penetrationen eben Räume schafft für die Distanzschützen, die ohne Frage gut sind, und gepaart jetzt dazu noch vielleicht ein bisschen verbessertes Rebounding. Das, glaube ich, kann den Bonnern wirklich in die Karten spielen. Und ich glaube vor allem, dass das Trio Williams, Malcolm Delaney, schönes Wortspiel an dieser Stelle, da schon erheblichen Impact haben wird, dass Mike Kessens und Leon Kratzer als klassische Brettcenter auf der 5 gesetzt sind, glaube ich, steht außer Frage. Aber ansonsten haben wir da schon viel Variabilität. Ich würde nur ein Fragezeichen setzen, Stucky, ein kleines Fragezeichen, tatsächlich an die Point Guard Position. Was geht hinter TJ Shorts? Kann TJ Shorts dieses Pensum wirklich konstant abreißen? Bleibt er gesund? Er hat es in Crailsheim bewiesen, dass er international spielen kann, auch schon gespielt hat, und da hat ihm diese Belastung offenbar wenig ausgemacht. Aber da sind wir dann bei der Personalie Zach Answinger, die ich extrem spannend finde.
Ja, ich verfolge seinen Weg schon sehr lange, habe ihn in der Orange Academy des Öfteren schon in der Pro B und dann auch sogar in der Pro A mal kurz gesehen, als sie ja ein Jahr in der Pro A gespielt haben. Als super jungen Kerl, der sich ja jetzt über mehrere Stationen zu Bonn eben gespielt hat. In Bonn ist der Name Answinger natürlich wahrscheinlich schon auf ein paar Sitzen eingraviert. Legendenstatus hat der Vater auf jeden Fall schon mal, und ich kann mir vorstellen, dass sein Sohn da so langsam reinwachsen könnte. Nicht zu viel Druck erzeugen auf die jungen Spieler, aber Zach Answinger ist wirklich einer mit extrem viel Talent, einer, der athletisch super gut unterwegs ist und immer weiter an seinem Skillset gearbeitet hat, jetzt auch bis 2025 unterschrieben hat. Es wäre ihm natürlich zu wünschen, irgendwann diesen Legendenstatus zu haben, aber wenn er es erstmal da in eine regelmäßige BBL-Rotation reinschafft, dann ist er, glaube ich, schon relativ viel gewonnen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Thomas Isalo gilt jetzt nicht als einer der Coaches, die jungen Spieler extrem gut entwickeln. Er macht aus bereits gestandenen guten Spielern, macht er sehr gute Spieler, aber ist jetzt keiner, der mit jungen Spielern extrem arbeitet, beziehungsweise die auf ein wesentlich höheres Level bringt. Also da bin ich sehr gespannt, wo sein Weg hinführt, ob er der einzige Backup dafür TJ Shorts sein kann. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das dann eher so ein gemeinsames Ding wird, diese Minuten da abzufangen, die Shorts nicht spielen kann. Aber insgesamt rechne ich schon damit, dass TJ Shorts wieder im 30er-Bereich bei den durchschnittlichen Minuten abreißen wird. Ist auf jeden Fall eine spannende Personalie und auch ein spannender Club, den wir da mit den Telekom Baskets haben. Da könnt ihr spielstiltechnisch darauf achten, ob ihnen die Offensiv-Rebounds gelingen. 12 Punkte vergangene Saison nach Offensiv-Rebounds gelungen pro Spiel. Das ist ein extrem guter Wert, genauso wie, dass jeder dritte Rebound nach eigenem Wurf bei den Bonnern gelandet ist. Auch das ist einer der Top-Werte der Liga gewesen, dabei nicht Fastbreak-anfällig gewesen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und sie hatten das Liga-höchste Dreiervolumen mit 33 Dreiern pro Spiel. Also da könnt ihr so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Ich glaube, dass sich der Bonner Stil insgesamt nicht unbedingt ändern wird. Die Spieler sind natürlich, ein paar davon, etwas anders als in der Vorsaison. Robert, und dann haben wir noch Platz 1 und 2, die wir jetzt besprechen wollen.
Große Überraschung.
Ja, genau. Der Trommelwirbel kommt schon. Ich glaube, nur die Frage ist, in welcher Reihenfolge wir sie haben. Und das war ein knappes Rennen, ne?
Es war so fast 50-50 innerhalb der Redaktion. Also es hatte kein Redakteur nicht Bayern oder Alba auf 1 und 2. Nur die Reihenfolge war eben verschieden. Aber es gab dann doch eine leichte Überzahl zugunsten von Alba Berlin auf der 1. Darum der FC Bayern Basketball in unserem Power Ranking zu Saisonbeginn auf der 2.
Ja, dreimal in Folge kein deutscher Meister geworden. Jetzt nur auf der 2. Was hältst du von den Bayern, vom aktuellen Kader? Was glaubst du, wo es hingehen könnte?
Ja, es muss in Richtung deutscher Meisterschaft gehen. Punkt. Du hast es gesagt, dreimal in Folge nicht deutscher Meister ist beim FC Bayern München dreimal zu oft eigentlich. Zweimal hat man das noch irgendwie so akzeptiert. Jetzt hatte man zwar wieder die Euroleague Playoffs geschafft, aber auch ja mit den russischen Teams, die dann ausgeschlossen wurden, ohne Ausschluss hätte es vielleicht auch da nicht geklappt. Also der Fokus, glaube ich, wird sich ein bisschen mehr verschieben in Richtung deutscher Meisterschaft, weil es einfach der Anspruch des Vereins ist, man muss deutscher Meister werden. Und so hat man auch den Kader umgebaut, ausgebessert. Die deutsche Rotation, die wir ja zum x-ten Mal diskutiert haben in den vergangenen Monaten, die hat sich geändert, die hat sich deutlich verbessert. Und es gibt eigentlich keine Gründe, die dagegen sprechen, dass Bayern deutscher Meister wird, außer Alba Berlin.
Wir wollen mal reinhören. Marco Pesic haben wir nämlich genau danach auch in der PK gefragt, was die deutsche Rotation angeht, was da auch Paul Zipser angeht, hat er auch nochmal ein bisschen drauf geantwortet. Ist ein längeres Ding, was wir euch jetzt vorspielen, ist aber auf jeden Fall hörenswert. Deswegen machen wir das jetzt auch.
Wir haben ja zwei Spieler, zwei deutsche, oder für uns immens wichtige deutsche Spieler sind gegangen. Und mit Leon und Nichols, die viel für den Verein gemacht haben, vor allem Nichols als Kapitän. Und wir haben ja nichts anderes gemacht, als die zu ersetzen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben natürlich geschaut, dass wir mit den Erfahrungen der letzten Saison uns ein bisschen anders positionieren auf den Positionen, die wir besetzt haben. Und bis auf Elias, der jetzt in einem gewissen Alter ist, wo er sehr viel Erfahrung mit sich bringt, sind beide, Wimberg und Bonga, in Anführungsstrichen noch Spieler, die geformt werden können, aber die vor allem verschiedene Positionen spielen können, sodass wir diesen Spagat zwischen Bundesliga, Pokal und Euroleague vielleicht ein bisschen besser meistern können. Also es gab keinen jetzt Plan, wir müssen 25 deutsche Spieler verpflichten. Ich glaube, dass der Kader, wenn er von Krankheiten und Verletzungen erspart bleibt, ein bisschen flüssiger ist. Aber das werden wir alle sehen, wenn der Bongard fängt diese Woche mit Mannschaftstraining an, schauen, wie schnell er zurückkommen kann. Und dann schauen wir, wie das funktioniert. Paul wird nie der sein, der vor dieser Geschichte war, weil einfach vor allem mental und psychisch eine unglaubliche Erfahrung für ihn ist. Der ist ein anderer Mensch, grundsätzlich, im positiven Sinne. Das, was der letztes Jahr durchgemacht hat, im Februar, glaube ich, zurückzukommen nach dieser ganzen Leidensgeschichte, ist etwas, was ihm erstmal gut getan hat, eine gewisse Perspektive gegeben hat, dass er es wieder kann. Aber es war etwas, was so ohne Vorbereitung war. Er war sozusagen nicht im Teamgefüge die ganze Saison vorher. Was natürlich jetzt in diesem Sommer eine ganz andere Geschichte ist. So wie ich ihn jetzt momentan sehe, ist, dass der den Sommer erstmal individuell sehr gut verbracht hat, dass sein Körper wieder sehr gut aussieht, dass die Vorbereitung mit der Mannschaft, um sich auf eine Saison vorzubereiten, die darf man nicht unterschätzen, die verläuft besser, als ich gedacht habe. Paul wird nie der sein, der vor dieser Geschichte war, aber er kommt langsam dahin, wo er Maximum seiner Leistung abrufen kann und wird. Und man muss ihn jetzt etwas in Ruhe lassen. Er hat viele Interviews gegeben, hat viel in den Medien. Jetzt soll er sich auf Basketball konzentrieren, da glaube ich, wieder eine große Stütze der Mannschaft sein.
Also, etwas länger. Sorry für die Soundqualität. Das hatte einfach damit zu tun, dass das Ganze eine Online-Konferenz war. Und ihr kennt das ja, dass da manchmal nicht alles ganz sauber läuft. Auch beim FC Bayern scheinbar das Internet nicht immer ganz optimal. Aber interessante Aussagen, wie ich finde. Robert, gerade zu den deutschen Spots, das war ja eine reine Aussage dazu. Bonga und Wimberg sehr prägungsfähig noch. Harris einer, von dem man weiß, was man kriegt. Weiler Bapp, von dem man weiß, was man kriegt, der ja jetzt auch unter die deutsche Regelung fällt, plus eben ein Paul Zipser auf seinem Maximum, was er aktuell imstande ist zu leisten. Das klingt doch für mich nach einer relativ stabilen deutschen Rotation.
Ja, plus der Kollege Obst, der ja auch keine so verkehrte Europameisterschaft gespielt hat. Also das ist, was die deutschen Spieler angeht. Nick Weiler-Bepp, Andy Obst, Easy Bonga, Paul Zipser, Jan-Niklas Wimberg, Elias Harris und Jason George, der durchaus auch wirklich Raum noch zur Entwicklung hat. Das sind 7 deutsche Spieler, die allesamt vollkommen rotationsfähig in der BBL sind, auch das Potenzial haben, Leistungsträger zu sein, zumindest bei 4 bis 5 von diesen deutschen Spielern. Ich würde sagen, obwohl Alba Berlin immer noch gut aufgestellt ist auf den deutschen Spots, rein von der individuellen Qualität her, haben die Bayern die beste deutsche Rotation der Liga.
Ja, spannend. Da haben sie auf jeden Fall richtig zugelegt. Jetzt ist die Frage nach den Import-Spots. Wie wurden die aus deiner Sicht verbessert, verschlechtert? Sehr viel ist ja gleich geblieben. Das müssen wir direkt mal dazu sagen. Also Corey Walden noch mit dabei, Jaramaz noch mit dabei, Lucic mit dabei, Hunter, Rubit, Šiško. Die sind alle nach wie vor mit dabei. Der ein oder andere sogar mit Vertrag bis 2024 oder 2025. Also da auch längerfristig mit im Boot. Und dann gibt es eben 2 Neuzugänge. Ich glaube, auf die 2 wird es auch ankommen. Gerade so entwicklungstechnisch, oder?
Ja, absolut. Die beiden Neuzugänge sind, ich kann sie persönlich noch nicht einschätzen, für mich ein bisschen so eine Wundertüte. Das ist einerseits Cassius Winston und andererseits Freddie Gillespie auf der Center-Position. Das sind die nominellen Ersatzspieler quasi für Darren Hilliard und für Deshaun Thomas, die ja nach Tel Aviv respektive Mailand abgewandert sind. Und da ist es schon auffällig, dass die Bayern eben nicht mitgemacht haben bei diesem Euroleague-Transfer-Wahnsinn, wo die Starspieler quasi nur rumgereicht wurden in diesem Sommer von einem Team zum nächsten. Marco Pesic hat es ja auch mal gesagt, als hätte es keine Pandemie gegeben, als gäbe es keinen Ukraine-Krieg. Die beiden, ich habe sie noch nicht live spielen sehen. Gillespie habe ich getroffen bei diversen Medienterminen. Extrem lange Arme. Ich glaube, der kann sich im Stehen an der Kniekehle kratzen. Es ist echt abgefahren. Riesige Hände. Ich glaube, dass das ein Typ ist, der unterm Korb ein Spiel schon verändern kann. Kann mir aber auch vorstellen, dass er noch Zeit braucht. Noch nie in Europa gespielt. Noch nie mit einem Coach wahrscheinlich zusammengearbeitet, der tickt wie Andrea Trinchieri. Und das Gleiche gilt für Cassius Winston. Ein Feingeist eher auf der Guard-Position. Hat jetzt in den Vorbereitungsspielen gut gescored, war im Scoring wirklich eine Waffe der Bayern. Aber da wird man einfach sehen, wie sich das Team jetzt findet. Jaramaz, Lucic, spät von der EM zurückgekommen, genauso wie Weiler-Bepp und Obst. Weiler-Bepp hat noch diese Schultergeschichte und so weiter und so weiter. Hinter Zipser steht noch ein Fragezeichen. Die Bayern, glaube ich, unterm Strich gut besetzt. Spannender Kader, ganz spannender Kader, weil eben auch ein paar Fragezeichen dabei sind, wie Winston und Gillespie, die man in Europa vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Aber insgesamt ein Team, das gebaut ist, um deutscher Meister zu werden.
Und auch ein Team, das gebaut ist, um in der Euroleague bestehen zu können?
Natürlich. Der Anspruch der Bayern ist wieder, um die Playoffs zu spielen. Auch das haben sie jetzt auf der Auftaktpressekonferenz in München gesagt. Ich glaube, es war Andrea Trinchieri, der es eben gesagt hat. Naja, er sieht sich selbst vom Kader her vielleicht auf Platz 14 im Ranking in der Euroleague, aber er will unter die ersten 8. Wir haben das schon mal geschafft, warum sollten wir das nicht nochmal versuchen, ist die Aussage von Andrea Trinchieri. Aber ich glaube, da geht es ihm so wie allen anderen 17 Euroleague-Teams auch. Es gibt keinen Abstieg, sportlicherweise. Naja, wieso spielst du Euroleague? Weil du in die ersten 8 willst. Und das, glaube ich, gilt für alle. Das wird für die Bayern extrem schwer. Das Auftaktprogramm ist wirklich tough. Barcelona, Fenerbahce und so weiter. Alle jetzt gleich im Oktober. Da wird man sehen, wohin die Reise geht. Letzte Saison war der Start nicht sonderlich gut. Man hat sich dann reingegroovt. Ich bin ganz wirklich gespannt, wie sich die Mannschaft präsentieren wird, auch als Kollektiv. Es wirkt für mich ausbalancierter, der Kader, als im letzten Jahr. Besser geeignet für diesen Spagat, den wir jetzt schon oft thematisiert haben, BBL, Euroleague. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, die Bayern brauchen definitiv wieder einen Titel.
Ja, das ist allein fürs bayerische Selbstverständnis, glaube ich, wichtiger. Ich bin echt gespannt, wie sie spielen werden, ob sie wieder diesen eher langsamen Basketball spielen. Für mich sprechen die Spiele eigentlich eher dafür, dass es athletischer, physischer, wahrscheinlich schneller werden wird, was dann auch wieder zu eindeutig zum Zuwachs an schönen Plays und auch an schönen Erlebnissen vielleicht auch mit den Bayern auch international führen kann. Also ich bin sehr gespannt, was wir dann da sehen. Wir haben noch mit Marco Pesic darüber gesprochen, wie er denn die Prioritäten setzt in Richtung BBL oder Euroleague, wie er das als Geschäftsführer sieht und auch wer die Favoriten für ihn sind. Das hören wir jetzt in der zweiten Aussage, die wir von ihm haben.
Wir priorisieren die Saison. Die Saison ist einfach so, du kannst jetzt keinem Spieler sagen, pass auf, gegen Fenerbahce am nächsten Donnerstag, da schulen wir dich für das Spiel gegen Chemnitz. Das geht nicht, sondern wir müssen uns da durchnavigieren. Ich priorisiere persönlich die Bundesliga diese Saison, ganz klar. Aber das werden die Trainer und die Spieler versuchen zu managen, dass wir in allen drei Wettbewerben so weit kommen wie möglich. Was den Favoriten angeht, schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe nicht alle Mannschaften gesehen. Ich glaube, dass viele denken Alba und Bayern. Ich glaube, Alex Reil hat am Anfang gesagt, es gibt 10 Mannschaften, die europäisch spielen. 2 davon, Bonn und Chemnitz, wenn ich nicht falsch liege. Wenn sie im Vergleich zur letzten Saison diese Doppelbelastung, weil internationales Geschäft ist internationales Geschäft, egal in welcher Liga man spielt, wenn diese beiden Mannschaften das gut meistern können, diese Erfahrung international zu spielen, dann gehören die sicherlich mindestens unter die Top 4 Mannschaften. Da muss man schauen. Ich glaube, es ist viel zu früh. Wie viele gesagt haben, schwierige Vorbereitung für viele Mannschaften. Wir haben zum Beispiel vor 2 oder 10 Tagen gegen Chemnitz spielen dürfen. Die waren schon 2 Wochen voraus, weil sie schon am letzten Wochenende ein offizielles Spiel spielen mussten. Deswegen erwarte ich diese Mannschaften, die schon offizielle Spiele hatten, vor allem am Anfang der Saison sehr stark. Dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Alba ist Doublesieger und natürlich die Mannschaft, die es zu schlagen gibt, aber jetzt Favoriten zu nennen, schwer.
Also er tut sich schwer, Favoriten zu nennen. Unsere Big-Redaktion hat sich da ein bisschen mehr festgelegt, aber wir müssen auch nicht irgendwie um den heißen Brei rumreden. Wir dürfen sagen, was wir denken. Und Robert, es ist Alba Berlin auf der 1.
Es ist Alba Berlin auf der 1. Der amtierende deutsche Meister ist auch wieder einer der Top-Favoriten, Stacki, auf den Titel in der neuen Saison, ganz klar. Vor allem, weil man eben den Kader, so gut es ging, zusammengehalten hat. Und man hat eigentlich kaum jemanden verloren. Da ist Oscar da Silva, ja, aber dann, das war's fast mit Abgängen. Also da ist schon der ganze Kern beieinander geblieben. Einen Mauro Loh in absoluter Galaform von der EM jetzt zurückbekommen. Ein Thiemann ist noch da, Jalen Smith ist noch da, Luke Sigma ist da, Sussmann ist noch da, Ben Lammers ist noch da. Man könnte die Liste fast ewig fortführen. Also Eingespieltheit, Qualität spricht alles für Alba Berlin. Sie werden wieder eine gewichtige Rolle spielen. Sie haben ein Jahr Erfahrung dazu gewonnen in der Euroleague. Das darf man auch nicht außen vor lassen, von der sie jetzt profitieren werden in der neuen Saison. Das ist schon ein guter Kader, der da dasteht.
Ja. Dazu hat Marco Baldi auch was Interessantes gesagt, der auch so ein bisschen das von der EM aufgreift. Was hat denn die deutsche Mannschaft da gut gemacht? Was kann man da vielleicht auch mitnehmen? Und dann auch so ein bisschen darüber erzählt, wie die Vorbereitung gelaufen ist und was es vielleicht aber auch für einen Vor- oder Nachteil geben könnte für Joe Thiemann und Maodo Loh beispielsweise. Wir hören da einfach mal rein. Das ist nämlich eine ganz gute Diskussionsgrundlage.
Ja, ich glaube, das wurde einmal wieder sichtbar, dass Stars und Testimonials wahnsinnig wichtig sind, um eine Sportart zu pushen, um die zu popularisieren und auch zu vermarkten, aber dass eben die Teams den Unterschied machen und am Ende auch die Medaillen gewinnen. Und wenn man sich anschaut mit Spanien, ich glaube auch Deutschland, haben schon zwei Teams was Habhaftes mitgenommen, die es geschafft haben, in dieser kurzen Zeit ein Team zu formen. Da hat natürlich Maodo und auch Johannes Thiemann haben da einen guten Anteil gehabt. Wir hatten ja auch noch andere Spieler bei der Europameisterschaft. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Erkenntnis wieder aus diesem Turnier, dass das halt doch ein Mannschaftssport ist. Ja, ich denke, individuell haben die Jungs da schon was, werden die was mitnehmen. Ne? Das war ja schon ein fantastisches Turnier. Und wenn man vor eigenem Publikum mit einer Bronzemedaille nach Hause geht, auch wenn da vielleicht kurz mal so der Moment der Enttäuschung da war, weil man dachte, es könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden. Aber das ist was for life. Also das nimmt man, das ist was fürs Leben und das ist was ganz Tolles und das wird die auch individuell beflügeln. Wenn man jetzt allerdings mit den Jungs spricht, dann merkt man schon, dass das halt eine Belastung war. Und wir sind jetzt am Beginn einer Saison und die haben schon einen Peak, einen richtigen Höhepunkt haben sie schon hinter sich. Und sich da wieder mental und auch, aber auch physisch wieder einzufinden und sozusagen auf das Niveau mit den anderen das wieder zusammenzubringen, das ist sehr, sehr schwierig, zumal wir auch praktisch keine Vorbereitung hatten. Wir haben kein Spiel machen können, kein Vorbereitungsspiel komplett. Und wir steigen ja jetzt morgen gegen Hamburg ein und müssen jetzt sozusagen ja, während des Wettbewerbs versuchen, uns auf die Saison einzustimmen.
Das also Marco Baldi mal so zu allem drum und dran. Teamsport wird ihm gefallen haben. Die Berliner stehen ja auch in der kommenden Saison ziemlich sicher vom Spielstil her wieder für ihren Teambasketball. Also dass da auch der Teamsport bei der Europameisterschaft ein großer Faktor war, das wird ihm definitiv gefallen. Andererseits finde ich auch interessant, was er gesagt hat. Keine Vorbereitung, das wird vielen Clubs so gehen, gerade in der europäischen Spitze, weil eben viele zu der Eurobasket abgestellt wurden. Nicht alle mussten bis zum letzten Wochenende spielen, aber da wird sich dann nur um ein paar Tage handeln. Alles in allem, die Berliner, ja, ich würde fast sagen, weiterhin Topfavorit, oder?
Ja, absolut. Mit den Bayern Topfavorit auf den Titel. Du sagst es, Teambasketball und Alba Berlin ist das beste Beispiel. Sie haben natürlich auch überragende individuelle Qualität, wenn wir über Jalen Smith sprechen, über Luke Sigmar sprechen und so weiter. Die ist in der BBL sowieso unbestritten. Aber Alba hat es ja auch in der finalen Phase der letzten Euroleague-Saison bewiesen, gegen Teams, die vom individuellen Talent her sicherlich höher einzuschätzen waren, als Mannschaft eben zu bestehen, weil sie so ein etabliertes System haben, wo ein Rädchen in das andere greift, wo jeder genau weiß, was zu tun ist. Stichwort Rollenverteilung haben wir jetzt bei der Europameisterschaft ganz häufig thematisiert. Das passt bei Alba optimal. Und Stacki, du hast jetzt angesprochen, es kommen ja Spieler dazu. Italiener, ein junger Mann, Gabriele Procida kommt dazu. Gianni Wetzel auf der Center-Position von Baskonia. Ich denke, das gibt dem Team noch mehr Breite, Qualität sowieso, aber ich glaube, dass es auch für diese neuen Jungs eben einfacher ist, in so ein Kollektiv reinzukommen, das bereits funktioniert. In eine funktionierende Mannschaft sich zu integrieren, glaube ich, ist easy, beziehungsweise leichter, als wenn es alles neu ist. Und ich glaube, davon wird Alba profitieren. Alba hat diese Eingespieltheit wie kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga. Eigentlich wie, wir können sagen, wie keine andere BBL-Mannschaft.
Ja, und dabei ist es dann auch egal, wer in der Vorbereitung dabei war oder nicht. Das wird dann vielleicht den ein oder anderen Spieltag länger dauern, bis die Alba-Maschine vollends geölt ist. Aber dass das dasselbe Spielprinzip sein wird, auf dem der Erfolg im letzten Jahr aufgebaut wurde, ist, denke ich mal, auch allen klar. Da geht es um Sharing is Caring, also miteinander spielen als Teams, als Team weiterhin ein hohes Post-Up-Volumen und ganz wichtig natürlich das Attackieren von Closeouts, sich dadurch Vorteile verschaffen und dann den entweder selbst den Abschluss zu suchen oder noch besser den besser postierten Mitspieler zu sehen, der dann wieder das Closeout attackiert und so weiter und so fort. Das ist genau das Grundprinzip dieser wunderschönen spanischen Offensive, die da Aito ursprünglich mal und jetzt Israel González weiter ausgeführt haben. Und das macht einfach großen Spaß. Eine kleine Sorgenfalte ist dennoch auf der Berliner Stirn, denn Markus Eriksson wird nach neuesten Informationen wahrscheinlich weiterhin ausfallen. Seine Verletzung aus dem vergangenen Jahr war eigentlich ausgeheilt, ist wieder aufgebrochen, wird da also höchstwahrscheinlich noch länger ausfallen. Der arme Kerl, muss man schon fast sagen, der hat jetzt so viel aus der letzten Saison verpasst und wird auch in dieser Saison dann erstmal die ersten Monate aussetzen müssen. Das ist bitter, aber ich glaube, Alba hat es auch letzte Saison ohne Markus Eriksson in die Finals geschafft und ich glaube auch nicht, dass sie sich von einer Verletzung bremsen lassen, auch weil sie den Kader nochmal erweitert haben und zwar um so weit, dass sie einfach extrem viele richtig gute Spieler haben, die jetzt schon gut sind und die noch viel mehr Entwicklungspotenzial über die Saison bieten. Also das ist mal wieder Alba Berlin at its finest, würde ich sagen.
Absolut. Und Alba Berlin hat ja vor allem bewiesen über die letzten Jahre, dass sie in der Lage sind, eben in der finalen Saisonphase, sprich jetzt für diese Saison im Frühjahr 2023, ihren besten Basketball zu spielen. Daher Power Ranking Platz 1 würde ich unterschreiben. Aktuell, ich sehe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen vom Status Quo mit den Bayern. Wie es dann im Frühjahr aussieht, wie die Euroleague-Saison läuft und so weiter, das werden wir dann sehen. Es deutet sehr viel darauf hin, dass diese beiden Teams wieder die nationalen Titel unter sich ausmachen. Aber vielleicht bekommen wir im Pokal eine Überraschung, vielleicht bekommen wir in den Playoffs eine Überraschung. Aber Stacki, lass uns nicht zu weit nach vorne blicken, ich sehe schon. Wir haben die Playoffs im Kopf, dabei geht der erste Spieltag jetzt am Wochenende erstmals richtig los.
Ja, er geht in wenigen Stunden los und deshalb müssen wir jetzt Schluss machen, dass ihr noch Zeit habt, diese Folge zu hören, dass ihr wisst, was bei Alba auf euch zukommt. Die Hamburger habt ihr in der letzten Folge schon gehört und die nächsten Spiele gibt es dann alle am kommenden Wochenende. Dann auch Bayreuth gegen Frankfurt auf Sport 1 am Freitagabend. Das wird schon mal ein riesengroßes Ding da zwischen zwei Mannschaften, die sich vielleicht in derselben Tabellenregion am Schluss aufhalten. Es ist spannend und wir freuen uns, dass es losgeht. Ihr hört uns dann kommende Woche wieder. Erstmal nicht am Montag, das können wir euch sagen. Da ist nämlich noch der zweite Spieltag nicht gespielt. Das prasselt jetzt erstmal so ein alles. Lasst euch überraschen. Wir sind dann aber nächste Woche wieder für euch da. Wann genau, das erfahrt ihr dann über unsere sozialen Medien. Und kleiner Hinweis hier noch, macht gerne euer eigenes Power Ranking bei uns. Gebt die Vorlage bei Instagram. Haut die einfach mal raus. Wenn ihr es besser wisst als wir, dann haut da was raus. Wir freuen uns drauf, das auch von euch und von eurer Seite zu lesen. Bis dahin, guten Saisonstart in der BBL. Bleibt sportlich und bis ganz bald.